Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Academy in Dresden. Heute geht es über das Thema Work and Travel, was es aus jungen Menschen macht, wie sie sich entwickeln. Dazu eingeladen habe ich mir Mathilda. Mathilda ist vielleicht schon vielen bekannt durch Podcast und Video. Sie hat bei Bildungsstock mit am meisten erlebt. Sie hat ein bilinguales Highschool-Jahr in Montreal verlebt und ist jetzt nach der 12. Klasse zum Work and Travel gewesen in Australien, Neuseeland, Bali. Darüber möchten wir heute sprechen, weil Mathilda kann am besten praktische Tipps geben, sehr authentisch alles, was sie sagt. Freut euch auf diesen Podcast. Mathilda, sag ganz einfach kurz was zu deiner Person und wie du deine zwei Auslandsjahre genossen hast.
Hallo Horst und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war ja schon eine tolle Ankündigung. Ich freue mich auch total, heute beim Podcast dabei zu sein. Die zwei Auslandsjahre haben in mir einfach so diese Liebe fürs Ausland geweckt. Also ich studiere jetzt mittlerweile und plane schon jetzt meine nächsten Auslandsaufenthalte. Da ist wirklich einfach, das ist das Großartigste, was man machen kann. Man lernt so unglaublich viel, man lernt so unglaublich viele Menschen kennen, man lernt so viel über sich selbst und ist mir total wichtig, das auch mit anderen Menschen zu teilen, weil ich denke, man kann wirklich nichts Besseres in seinem Leben machen, als das Ausland zu erleben. Deswegen, ja, freue ich mich da heute, drüber zu reden und meine Erlebnisse mit euch zu teilen.
Mathilda, wir haben uns ja auch schon öfters unterhalten und wenn wir beide uns unterhalten, dann schweifen wir immer sehr viel vom Thema ab, weil es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Deshalb möchte ich heute mal bei dem Podcast meinen Spickzettel nutzen, dass wir mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ich denke, das ist für die Zuhörer am wertvollsten. Ich habe ja schon gesagt, du hast Neuseeland, Australien, Bali gemacht. Mal ganz kurz, nur mal die zeitliche Abfolge. Wann bist du gestartet? Wie lange warst du in welchen Ländern? Das vielleicht mal ein kurzer Rahmen ist.
Also ich habe letztes Jahr Abi gemacht, letztes Jahr im Sommer dann. Und bin dann im September, also 2022, nach Neuseeland geflogen. Dann war ich für 7 Monate in Neuseeland beim Work and Travel. Dann bin ich weitergeflogen, relativ spontan auch nach Australien, um 2 Monate dann noch in Australien zu sein. Und dann hatte ich noch 1 Monat in Indonesien, um sozusagen das restliche Geld, was ich noch übrig hatte, vom Work and Travel da auszugeben. Und da habe ich dann zum Beispiel noch so coole Sachen wie einen Tauchkurs gemacht, bevor es dann zurückging. Und dann bin ich zurückgekommen ungefähr im Juli. Also insgesamt waren es, glaube ich, 11 Monate, die ich weg war. Und dann ging es auch relativ bald so Richtung Studium. Genau.
Ja, Mathilda, du hast ja im Gegensatz zu anderen Abiturienten unsere Einführungswoche nicht genutzt, weil du das als Herausforderung gesehen hast. Ich muss auch unseren Zuhörern mal sagen, als ich Mathilda kennengelernt habe, zur Erstberatung beim Highschool-Jahr Kanada, ich von ihr schon einen sehr guten Eindruck hatte. Deshalb habe ich ihr auch angeboten, nach ihrer Rückkehr bei uns mitzuarbeiten, was wir dann auch gemacht haben. Wie gesagt, die Einführungswoche war nicht dabei, deshalb wollen wir jetzt auch nicht groß darauf eingehen. Das mache ich auch immer in den Beratungen. Sag mal kurz, mit welcher Airline bist du geflogen? Wie lange bist du geflogen? Wie war der Flug? Hattest du eine Zwischenlandung? Mal kurz was, bis du in Auckland gelandet bist.
Okay. Ich weiß nicht mehr genau die Airline. Ich glaube, da musste ich nachschauen. Aber ich weiß, dass ich über Südkorea geflogen bin. Deswegen war es irgendwie, ich glaube, eine südkoreanische Airline. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dem Flug, weil es ja doch eine richtig lange, richtig weite Reise ist. Also insgesamt war ich, glaube ich, 24 Stunden im Flugzeug unterwegs. Erst bin ich eben von Frankfurt aus nach Seoul geflogen, also in Südkorea, hatte da dann einige Stunden zum Umsteigen und das war wirklich überhaupt kein Problem. Also man hatte total viel Zeit zum Umsteigen, das war alles super getimed und getaktet. Und dann bin ich weitergeflogen noch bis nach Auckland, Neuseeland. Und ich glaube, das waren ja insgesamt 24 Stunden, die ich dann tatsächlich unterwegs war. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich war dann natürlich total fertig am Ende und der Jetlag war auch ganz schön heftig die ersten Tage. Ich habe einfach sehr, sehr viel geschlafen. Aber an sich war es einfach sehr aufregend und auch sehr cool. Genau, zum Beispiel auch den Seoul Airport da mal sich anzuschauen. Ich war noch nie in Südkorea und wenigstens so ein kleines bisschen Südkorea mitzuerleben war schon ziemlich cool. Genau, also in sich schon eine ganz coole Erfahrung.
Vielleicht eins, da du ja, wie gesagt, die Einführungswoche nicht mitgemacht hast, bist du ja nach Auckland gekommen. Keiner hat auf dich gewartet. Wie war die Ankunft? Hattest du dein Hostel in Deutschland gebucht oder hast du das dann vor Ort gemacht? Wie war das? Wie waren die ersten Tage?
Ich hatte das Glück, dass ich Bekannte in Neuseeland habe. Deswegen habe ich gar nicht zuerst im Hostel gewohnt. Das war dann erst nach ein paar Wochen, dass ich dann losgestartet bin und eben von Hostel zu Hostel gezogen bin, sage ich mal. Genau, also das Ankommen. Ich bin dann am Flughafen angekommen und habe mir dann ein Taxi zu diesen Bekannten von mir genommen und habe da dann die ersten Wochen verbracht und bin von da aus dann auch die Stadt erkunden gegangen und so weiter, was man eben genauso vom Hostel aus machen würde.
Frage, was viele interessiert, nach wie vielen Tagen hast du gearbeitet? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, kann ich mich noch erinnern. Das war nämlich echt totaler Zufall. Ich wollte nämlich eigentlich mich gar nicht so damit stressen und dachte, ach, ich lebe mich erstmal ein, ich gehe hier erstmal ein bisschen in der Stadt rum. Und dann habe ich aber zufällig, das ist total häufig so in Neuseeland, dass einfach so Zettel in den Läden hängen und man sich da einfach so bewerben kann, einfach reingehen kann und mal Hallo sagen kann. Weil Neuseeland ja total diese Infrastruktur hat für solche Work-and-Traveler wie uns. Deswegen bin ich dann an so einem total süßen Café vorbeigekommen und habe da halt genau so einen Aushang gesehen und dachte, ach, ich gehe da einfach mal rein, auf gut Glück und habe eigentlich gar nichts von erwartet. Und dann hatte ich am selben Tag noch das Interview für das, also das Bewerbungsgespräch. Und 2 Tage später hatte ich meine erste Schicht und die war auch gleich richtig heftig. Die war an einem Samstag und es war komplett voll das Café. Ich war sehr überfordert, aber tatsächlich hat es einem so geholfen, direkt in die Kultur Neuseelands irgendwie einzutauchen. Ja, genau. Deswegen, es ging alles sehr schnell. Es geht schneller, als man denkt.
Eine Anmerkung, du hattest keine Erwartungen. Das empfehle ich auch immer, wenn unsere jungen Menschen in den Flieger steigen. Keine Erwartungen, keinen Plan. Und das Zweite, ich kann mir nicht vorstellen, dass du überfordert warst, Mathilda. Du bist doch belastbar ohne Ende.
Ja, ich weiß nicht. Also man macht sich ja trotzdem irgendwie immer so, keine Ahnung, so gewisse Vorstellungen oder ich hab vielleicht doch ein bisschen zu viel geplant. Ich denke, ich kann das Planen in mir nicht so abstellen und dann dachte ich so, okay, ich muss das und das in der und der Zeit machen. Und da, ja, weiß nicht, habe ich, glaube ich, zu viel geplant und habe sehr schnell gemerkt, dass es völlig unnötig ist, sich so viel vorher festzulegen, weil man einfach schauen muss, wie sich es entwickelt. Und dann habe ich auch sehr schnell diese festen Pläne wieder aufgegeben und einfach so ein bisschen geschaut, wie sich es halt entwickelt.
Es ist ja auch mal interessant zu hören, wie das jetzt ohne Organisation abläuft, weil wir haben ja die meisten Abiturienten, die nach der Schule auch mit ihren Eltern kommen. Da sind natürlich Ängste da, die waren noch nie im Auslandsjahr. Wie gesagt, bei dir war ja auch die Besonderheit, dass du schon, ich will nicht sagen, alter Hase bist, was Auslandsjahr betrifft, aber durch das Highschool-Jahr-Kalender warst du ja schon geprägt, dass dir vieles leichter ist gefallen. Aber es ist schon interessant, auch wenn man jetzt keine Organisation hat, es geht immer weiter. Man muss immer nur mit den Leuten sprechen und dann funktioniert die ganze Sache. Du hast gesagt, du hast gekellnert. Interessant wäre mal, wir hatten ja auch mal schon mal oder mehrmals schon mal über dein Auslandsjahr gesprochen, dass es in Neuseeland weniger Lohn gibt, aber denke ich mal, dass die Lebenshaltungskosten dann auch niedriger sind gegenüber Australien. Was hast denn du bei deinen Kellnern verdient? Und ja, wie hattest du die Wochenaufteilung? Hast du die ganze Woche gearbeitet oder hast du mehr am Wochenende gearbeitet? Wie war das da? Und wie viele Stunden hast du gearbeitet von bis? Weil, wie gesagt, unsere jungen Leute, die haben ja in der Regel fast auch keinen Nebenjob mehr, dass sie mal hören, was auf sie drauf zukommt.
Also grundsätzlich ist ja das Coole beim Work and Travel, dass man einfach selber entscheiden kann, wie viel man gerade arbeiten will und wie viel man gerade verdienen will, ob man in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen will und dann, um dann schnell weiterzureisen oder ob man sich einfach in dem Job wohlfühlt und sagt, ach komm, hier bleibe ich für ein bisschen länger. Deswegen hat es bei mir auch variiert von Job zu Job, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich die Gastronomie total cool finde, also Cafés und Restaurants, weil man einfach so unglaublich viel mit Menschen in Kontakt kommt und eben Neuseeland und seine Kultur noch viel besser kennenlernt. Und zu den Zeiten, ich glaube, ich habe immer so 5 Tage die Woche gearbeitet, hatte 2 Tage die Woche frei und habe auch meistens so 7 oder 8 Stunden gearbeitet am Tag. Also schon richtig lang. Es war auch ein ziemlich volles Café. Sonst normalerweise sind Cafés ja auch manchmal einfach ein bisschen nicht so lang offen. Genau, aber das war schon halt ein ordentlicher Tagesablauf und nee, mir hat es Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe ein bisschen über den Mindestlohn verdient. Ich glaube, das war das 24 Dollar oder sowas. Neuseeland-Dollar, also das sind dann irgendwie vielleicht 15 Euro oder sowas. Es war schon echt gut. Also perfekt, um ein bisschen Geld anzusparen und dann später davon reisen zu können. Genau.
Du bist ja bekannt als Sprachgenie. Sprachliche Probleme hattest du sicher nicht. Nee, hast du in mehreren Sprachen bedient?
Ja, das ist ja gerade das Großartige, dass ich wirklich, ich kam dahin und gleich am ersten Tag hatte ich erstmal ein französisches Pärchen, mit dem ich mich unterhalten habe und dann kam auch immer mal Deutsch rein. Ich muss tatsächlich sagen, ich war trotzdem ein bisschen überfordert von der Sprache, weil es einfach unglaublich schnell war in den ersten Tagen und es ist ja doch sehr schnell gegangen mit dem Job. Deswegen hatte ich irgendwie jetzt keine Zeit, um mich da langsam dran zu gewöhnen. Aber das war ja auch cool, weil ich dann nach 2 Tagen halt wirklich drin war. Aber gerade als ich am Anfang an dieser Kasse stand und dann die Bestellungen entgegengenommen habe, habe ich manchmal echt was völlig Falsches verstanden und habe völlig falsche Sachen abgerechnet. Aber es war dann irgendwie ganz lustig. Und ich meine, wenn man sich erklärt und sagt, du, ich bin hier noch nicht so lange und ich lerne das gerade alles erst, dann sind die Leute auch total lieb, weil gerade die neuseeländischen Menschen sind einfach so, so lieb. Ja, das macht die ganze Arbeit noch viel schöner und entspannter.
Aber dein Chef konnte zum Feierabend noch ein bisschen Geld aus der Kasse holen. So verrechnet hast du
Ja.
dich nicht, denke ich
Nee.
mal. Vielleicht, Mathilda, mal eins. Wir wollen das nur an den Beispielen machen. Bisschen detaillierter, wie läuft so ein Vorstellungsgespräch ab? So ein Bewerbungsgespräch um einen Job. Das wäre vielleicht interessant, weil die Frage kommt auch immer. Bei uns in der Einführungswoche gibt es ja den Infotag, da wird so ein englischsprachiges Bewerbertraining durchgeführt. Also das kann man dann auch in der ganzen Woche, kann man auch mehrere buchen, damit man das dann, ich sag mal, nicht so automatisiert, aber doch die Ängste davon nicht mehr hat. Wie war das bei dir? Wie war das erste Vorstellungsgespräch?
Kommt auch wieder darauf an, wie man sich bewirbt. Also wenn man es online macht, dann muss man sehr viele Informationen vorher einfach schon dorthin schicken, also irgendwie den Lebenslauf und sowas und wie lange man arbeiten möchte und seine Arbeitsbescheinigung. Aber wenn man sich einfach so persönlich bewirbt oder per Telefon oder sowas, dann geht man meistens dahin. Also man hat dann so ein ganz entspanntes, kurzes Gespräch. Das dauert weiß nicht, eine Viertelstunde und man spricht so darüber, was man sich selber vorstellt, also was Geld angeht. Da kann man auch einfach mal ein bisschen fordernd sagen, das und das stelle ich mir vor, weil die Leute brauchen uns ja und sie kommen einem da auch eigentlich ganz gut entgegen, habe ich so den Eindruck. Und sie geben einem halt so ein bisschen den Rahmen vor, wie lange man arbeitet und was man so für Aufgaben hätte. Und wenn man sich da einig wird, dann kriegt man einen vorläufigen Vertrag. Und den sollte man sich auf jeden Fall auch immer gut durchlesen. Also da könnt ihr auch zwischendurch dann nochmal euch bei denen melden, Zwischenfragen stellen, sagen, ja und das im Vertrag, das will ich so nicht unterschreiben. Dafür ist ja ein Vertrag da. Genau, und dann irgendwann unterschreibt ihr, geht einfach zurück in den Laden oder in das Café, und dann unterschreiben die auch und dann fangt ihr zum nächsten Termin an, da zu arbeiten. Und so einfach geht das. Und dann gebt ihr natürlich noch euer Bankkonto an und dann kriegt ihr direkt, meistens in zweiwöchigen Abständen, euer Geld. Genau.
Diesen Paycheck, was du mal im Video erwähnt hast, nicht?
Genau, Payslips.
Ja, mein Englisch ist noch ausbaufähig. Mathilda, eins, konntest du von dem Geld leben, was du in dieser Zeit, in diesem Jahr verdient hast?
Absolut. Also das war auch eine der tollsten Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, boah, ich kann für mich selber sorgen. Also im Highschool-Jahr war es halt total schön, dass ich mich so völlig auf Schule und Freunde konzentrieren konnte, weil ich wusste, meine Eltern geben mir halt jeden Monat Taschengeld, aber dieses dieses Work and Travel hilft einem so krass erwachsen zu werden, weil ich halt gemerkt habe, wow, okay, ich arbeite jetzt, sagen wir mal, 2 Wochen und kann davon einen Monat reisen und mein eigenes Essen bezahlen, meine eigenen Reisekosten und so weiter. Das ist richtig, richtig cool, wenn man das erlebt. Genau, also das war überhaupt kein Problem.
Kannst du sagen, was du so für einen Rhythmus hattest, oder sagst du, das ist so unterschiedlich, das kann man so nie sagen? So und so lange gearbeitet, so und so lange frei gemacht, oder kommt das immer drauf an, wo man ist und wie schön die Gegend ist, beziehungsweise welche Partys anliegen?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, das kann man völlig frei entscheiden, wie lange man wo sein will. Ich habe wirklich, glaube ich, diesen Rhythmus gehabt, dass ich meistens 2 Wochen an einem Ort war, weil ich dann so war, okay, irgendwie packt mich jetzt wieder so die Reiselust und ich möchte jetzt gerne wieder weiter. Manchmal versuchen die euch auch in den Verträgen irgendwie so für 3 Monate einzuspannen und dann sagt ihr einfach so, nee, das geht so nicht. Niemand bleibt 3 Monate an einem Ort, außer es ist ein total großartiger Job und voll die tolle Gegend und man will da unbedingt bleiben. Aber sonst wirklich schaut euch nicht zu sagen, ja, ich bleibe halt nur 2 Wochen oder ich bleibe nur einen Monat. Und dann meistens hatte ich so Pi mal Daumen, dass ich doppelt so lange reisen konnte, wie ich gearbeitet habe.
Und wie hast du dir deine Reiseziele ausgesucht?
Am Anfang habe ich zu viel geplant, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ich habe mir vorgenommen, okay, du musst dann und dann dort und dorthin reisen. Habe vorher schon geschaut, was es alles so im Internet gibt dazu, was will ich auf der Nordinsel von Neuseeland machen, was auf der Südinsel. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich auf der Nordinsel viel zu viel Zeit verbracht habe, weil ich mir wirklich, ich habe wirklich alle Stops auf meiner Liste abgearbeitet und mich nicht einfach mal treiben lassen. Das habe ich dann gemerkt, dass das einfach blöde Vorgehensweise ist. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, jetzt haben mir die gerade erzählt, okay, fahr mal dahin. Und dann bin ich da halt hingefahren. Meistens auch mit Leuten, die man dann so auf dem Weg getroffen hat. Dann hat man sich zusammen auf irgendeinem Campingplatz getroffen und man hat dann zusammen die Region sich angeschaut. Genau, also ich finde, das ergibt sich sehr natürlich auf dem Weg.
Ich merke gerade, wir hätten müssen nur einen Beratungstermin machen vor deiner Abreise. Dann hättest du dich treiben lassen ohne Ende.
Ja.
Du hast ja in Neuseeland dir ein Auto gekauft. Ganz kurz, wir wollen das nicht zu sehr ausbauen, weil in der Einführungswoche gibt es dann detaillierte Informationen. Es gibt auch Infomaterial, weil Australien, Neuseeland, da gibt es ein paar Besonderheiten. Aber vielleicht kannst du ganz kurz mal was dazu sagen, wie du an die Sache rangegangen bist, was du dir gekauft hast und wie das abgelaufen ist oder ob was man achten soll.
Erster Tipp, auf jeden Fall kauft euch nichts von zu Hause aus. Ihr müsst, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, es euch erstmal angeschaut haben und es Probe gefahren sein, damit es zu euch passt, damit es nicht irgendein total kaputt gefahrenes Auto ist, wo man direkt merkt, wenn man fährt, ja, das funktioniert nicht, weil ihr wollt dieses Auto ja schon zu eurem Zuhause machen, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe auf Campingplätzen gestanden, wo ich dann in meinem Auto, das war so ein ausgebauter Van und da hatte ich dann ein Bett drin und eine kleine Küche und so weiter und ihr müsst euch einfach richtig wohlfühlen in diesem Auto. Ich hatte einen alten Mercedes-Van, der war wirklich sehr cool und knallrot. Ich habe ihn Firetruck genannt, also Feuerwehrauto. Der ist auf jeden Fall überall aufgefallen, wo man in der neuseeländischen Natur unterwegs war. Das war ganz lustig. Genau, und dann die Herangehensweise wäre auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr ankommt, auf Carfairs geht. Das sind so Automärkte in den Städten. Ihr kommt ja wahrscheinlich in Auckland an oder Wellington oder Christchurch und da gibt es dann immer diese Automärkte. Da könnt ihr euch die Autos direkt anschauen. Die werden meistens auch über Organisationen von Leuten, die Work and Travel gemacht haben, verkauft und dann wieder an neue Work and Traveler weiterverkauft. Das ist also ein Kreislauf. Genau. Oder ihr schaut auf Facebook Marketplace. Das hat mir auch sehr geholfen. Da habe ich mein Auto dann gefunden. Und dann trifft man sich mit den Leuten einfach in der Stadt und guckt sich das Auto dann mal an. Genau. Das sind so die typischen Herangehensweisen in dem Fall.
Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Ich habe ja ab und zu mal ein paar Bilderchen von dir gesehen und du bist für mich die Verkörperung der puren Lebenslust. Es gab, glaube ich, kein Foto, auf dem du nicht gelacht hast. Es gab kein Foto, wo du, glaube ich, allein warst. Also das ist eigentlich auch
Ja.
genau das, was ich auch in den Beratungen unseren jungen Menschen immer sage. Dieser Spaßfaktor, nicht alleine bleiben, sich mit vielen Leuten unterhalten, Wie war deine Freizeitgestaltung?
Also da muss man jetzt erstmal definieren, was ist Freizeit, wenn man eh nur Freizeit hat. Also ich würde selbst die Arbeit nicht als stressige Arbeit bezeichnen und es war trotzdem auch irgendwie immer was Cooles, was ich gemacht habe, wo ich ja auch immer mit Leuten zusammen war. Deswegen so richtig sagen, dass ich irgendwann mal nicht Freizeit hatte, kann ich eigentlich gar nicht. Aber was ich dann so auf der Reise gemacht habe, war halt wirklich einfach viel mit Leuten unterwegs sein und Orte erkunden. Zwischendurch habe ich auch gerne mal gesagt, okay, Leute, ich mache jetzt mal was alleine. Das war mir irgendwie auch total wichtig. Mehr in Neuseeland als in Australien, weil wirklich Australien ist so voll mit Menschen. Da ist man einfach immer so inspiriert, was mit Leuten zu unternehmen, dass man eigentlich nie alleine ist. Aber in Neuseeland war ich manchmal so, dachte ich mir so, ach, auf diesen Berg steige ich jetzt mal alleine und mache das jetzt mal für mich. Und das waren auch total tolle Momente. Genau, also ich habe wirklich meine Liebe fürs Wandern entdeckt, was ich nicht gedacht hätte. Ich war surfen. Ich bin auch mal Fallschirm gesprungen und ja, ich habe Bootstouren gemacht, um Wale zu beobachten. Solche Sachen waren schon ziemliche Highlights, aber grundsätzlich so am Tag habe ich einfach wirklich Leute auf Campingplätzen getroffen, in Hostels getroffen und dann hat man einfach zusammen die Orte erkundet, in denen man dann gerade war. Genau.
Wie war es mit Partys und Konzerten? Weil meine Schwiegertochter Laura, die war in Australien und die hat so von den Konzerten geschwärmt. Partys ohne Ende.
Ja, also auf jeden Fall. Es war in Neuseeland, war ich zum Beispiel auf einem Festival, was total cool war. Also so lauter neuseeländische und australische KünstlerInnen, die da aufgetreten sind. Und es war ich glaube, weiß nicht, im Februar oder so. Und hier in Deutschland war es total kalt und da war einfach Hochsommer, weil da sind ja die Zeiten umgedreht. Und das heißt, es war Hochsommer und wir waren da alle unterwegs, zwischendurch baden am Strand und dann waren wir einfach bei guter Musik echt die ganze Zeit auf diesem Festival. Und dann in Australien war ich wirklich, also so viel war ich noch nie feiern. Ich bin jetzt also zu Hause auch öfter mal feiern, aber wirklich da ist auch einfach abends so viel los, dass man immer automatisch rausgeht oder irgendwie am Strand sitzt und irgendwie Lagerfeuer macht oder sowas. Genau, also. Ich glaube, da hat man zum Teil einen total verrückten Tagesrhythmus, weil man mehr abends wach ist bis morgens um 5 und dann halt den Tag einfach nachmittags wieder startet. So. Genau.
Australien, Neuseeland zeichnet sich ja dadurch aus, dass Weihnachten im Sommer ist. Was ist dir noch in Erinnerung geblieben? Was war so markant, wo du sagst, das war einzigartig?
Es war schon ziemlich großartig, weil ich habe so House-Sitting gemacht, also für eine Familie habe ich auf deren Tiere aufgepasst, mit mehreren Freunden, die ich da kennengelernt hatte, und habe dann aber in dem Haus wohnen können. Das heißt, wir hatten ein Haus für Weihnachten, und einen sehr, sehr süßen Hund, auf den wir aufgepasst haben. Und mit dem sind wir dann am 24. an den Strand gefahren. Einige von uns sind surfen gegangen. Ich lag aber nur am Strand und habe die Sonne genossen. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben so einen Kuchen gegessen. Das ist irgendwie der neuseeländische Stollen, würde ich sagen. Das ist ein Fruchtkuchen, also wirklich eigentlich fast nur Frucht und dann noch ein bisschen Sahne dazwischen. Also ein sehr sommerlicher Kuchen. Ich denke, das zeigt den Unterschied ganz gut zu einem deutschen Weihnachten. Und dann hatten wir aber trotzdem einen Weihnachtsbaum und haben einfach trotzdem Geschenke verteilt und ausgetauscht. Und ja, ich denke, das war auch so. Und dann haben wir noch eine schöne Lasagne gemacht und die gegessen. Und das war so unser Weihnachten. Ach, und dann waren wir noch abends unterwegs, auch wieder am Strand und haben da so Lagerfeuer wieder gemacht.
Und
Genau.
Party, 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 Party.
Genau.
Wir schließen mal das Thema Neuseeland ab. Was sagst du, war das Highlight in Neuseeland? Waren es die ganzen Monate oder ist irgendetwas, wo du sagst, das werde ich wohl ein Leben lang nicht vergessen?
Ich denke wirklich, das Highlight ist, dass also ich glaube, man wird nie wieder in einem Land sein, in dem man in so kurzer Zeit so unglaublich viele unterschiedliche Eindrücke hat. Also ich schaue mir jetzt die Fotos an und kann nicht fassen, dass ich in einem Abstand von 10 Tagen am Strand war und auf einem Gletscher stand. Also so, und dann war ich noch in einem Regenwald, ich war am Strand. Es ist unglaublich, was dieses Land zu bieten hat. Und es ist halt gar nicht mal so groß. Gerade wenn man sein eigenes Auto hat, dann fährt man da rum. Und wirklich, es ist einfach traumhaft. Und diese Vielfalt in einem Land erleben zu können, ich denke, das nehme ich aus Neuseeland mit, weil so viel Abwechslung, das gibt sonst, glaube ich, nirgendwo oder nirgendwo, wo ich jemals war. Genau. Und das dann eben mit so tollen Menschen zu erleben und einfach dieses Gefühl, dass man weiß, ich bin jetzt gerade hier und ich genieße das so sehr. Und ach, ja, man hat nirgendwo, wo man hin muss und weiß nicht, es ist einfach ein unglaublich befreiendes Gefühl. Das werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
Liebe Mathilda, da frage ich mich jetzt gerade, warum hast du dann Neuseeland verlassen?
Ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich einen Großteil Neuseelands gesehen und ich hatte auch schon immer das Interesse an Australien und dachte, boah, so, ich kann jetzt weiter durch Neuseeland fahren, aber ich habe einfach Lust nochmal, mich nochmal, also nicht herauszufordern, aber nochmal einfach mich auf was Neues einzustellen und mich nochmal neu zu orientieren, nochmal ein neues Land zu entdecken. Und dann habe ich relativ spontan innerhalb eines halben Tages ein neues Visum bekommen für Australien und bin dann rübergeflogen. Die Flüge sind ja auch nicht sonderlich teuer, weil es ja nicht so weit ist von Neuseeland nach Australien. Und das, ich meine, Australien ist ja doch nochmal sehr anders als Neuseeland und ich habe da auch nochmal andere Sachen gemacht. Und das war einfach wirklich nochmal so ein zweiter Teil der Reise, den ich auch auf jeden Fall nicht hätte nicht erleben wollen. Also so, den muss man auch erlebt haben. Es war einfach auf eine andere Weise großartig.
Du sagtest, binnen einem halben Tages hattest du dein Visum. Sag mal unsere Zuhörer bitte, wie du das gemacht hast, weil das ist für die alles Neuland. Weil ich auch immer sage, bevor man zum Work and Travel nach Australien fliegt, muss man in Neuseeland das beantragen, dass man mit diesem Work and Holiday Visum schon nach Australien fliegt. Wie hast du das gemacht? Bist in ein Internetcafé gegangen? Ganz kurz mal.
Ja, also da würde ich halt auch sagen, also ich habe das ja nicht mit der Einführungswoche gemacht, aber nur weil ich vorher schon mein Highschool-Jahr gemacht hatte und das Gefühl hatte, ich kriege das schon hin. Aber grundsätzlich, wenn man da neu ist und irgendwie Sorgen hat, dann finde ich, ist es wirklich total großartig, diese Einführungswoche zu machen, weil man da solche Tipps bekommt, wie es ist, wenn du von einem Land zu einem anderen Land wechseln willst, also auch wie du so ein Visum beantragen kannst. Und die Tipps kriegt man ja auch von Bildungsstock, da helfen wir ja auch, wenn ihr euer Visum beantragen wollt, um erstmal ins Ausland zu kommen. Genau, deswegen, ich hatte da schon so ein bisschen Ahnung und ich bin dann einfach ins Internet gegangen, also irgendwo im WLAN-Bereich, in einem Hostel oder sowas, und habe da alle meine Daten eingegeben, halt vom Reisepass und wie lange ich jetzt in Neuseeland war, ob ich irgendwie ein polizeiliches Führungszeugnis habe, also solche Sachen. Und ob ich, weiß nicht, ja, halt einfach so ganz typische Fragen. Und es ging halt wirklich total schnell. Und dann musste man irgendwie noch seinen Reisepass nochmal als Foto hochladen und so ein paar Dokumente hochladen. Und dann hatte ich nach einem halben Tag habe ich eine Mail bekommen mit meinem Visum für Australien und dann hatte ich den Zeitraum, in dem ich einreisen kann und wie lange ich bleiben kann und so weiter und dann konnte es losgehen.
Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Die beliebtesten Work-and-Travel-Länder sind Kanada, Australien, Neuseeland, die wir auch empfehlen, weil dort trifft sich die Szene. Und Australien, Neuseeland ist wirklich geht ruckzuck. Es gibt keinerlei Auflagen mit deutschem Pass. Bei Kanada ist es verstärkt mit Auflagen und so weiter. Da muss man auch nochmal ans Konsulat Fingerabdrücke abgeben und so weiter. Aber da sagen wir in unseren Beratungen etwas dazu. Was war der große Unterschied zwischen Australien und Neuseeland? Fällt dir da spontan was ein?
Ich würde sagen, Australien war weniger so atemberaubende Natur, sondern mehr die Menschen für mich. Also da war wirklich, es war nochmal ein anderes Level, wie viele Menschen man da kennengelernt hat und dieses Leben in den Hostels da. Also wirklich, wir sind von Hostel zu Hostel gezogen und ich hatte meine Gruppe und wir haben uns immer wieder getroffen und ja, das ist. Ich denke, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil man in Neuseeland, gerade wenn man sein eigenes Auto hat, ja doch sich ein paar Leute sucht, mit denen man dann immer weiterzieht, aber eben nicht in solchen riesigen, in so einem riesigen Ausmaß. Wirklich, Australien ist voll mit Work and Travelern wie uns und ja, das ist schon nochmal anders. Auf jeden Fall noch ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Also gerade wenn man, ich habe in Melbourne angefangen und bin dann hochgefahren, die Ostküste hoch bis nach Cairns und da war halt wirklich tropischer Regenwald und Es war wirklich super, super heiß. Es war schon noch mal ganz cool, noch mal ein bisschen anderes Klima mitzuerleben.
Du hast ja dein Feuerwehrtaxi in Neuseeland gelassen. Wie bist du dort gereist? Du hattest ja schon mal beim Infoabend gesagt, mit dem Bus. Welche Vorteile hat das? Darfst du das vielleicht noch einmal kurz?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied zwischen Australien und Neuseeland, weil man in Australien diese sogenannten Greyhound-Buses hat. Die fahren einmal durch ganz Australien und man kann sich da einfach immer reinsetzen. Also ich habe zum Beispiel für einen Monat dann ein Ticket gehabt oder 2 Monate hatte ich dann so ein Ticket und durfte jeden Bus nehmen, den ich möchte. Ich konnte einfach einsteigen, wann immer ich möchte. Und das gibt einem halt einfach nochmal ganz, ganz viel Freiheit. Und dann war ich nicht darauf angewiesen, mir wieder ein Auto zu suchen. Gerade wenn man nur für 2 Monate da ist, hätte das jetzt für mich irgendwie zu viel Aufwand bedeutet. Und deswegen war es super cool, dass ich einfach in diese Busse steigen konnte. Man ist dann natürlich an die Busrouten gebunden. Es gab auch viele Leute, die sich halt ein Auto gekauft haben. Aber mir hat das völlig ausgereicht, weil die wirklich durch einen großen Teil Australiens fahren. Und man ist dann abends in den Bus gestiegen, hat dann über Nacht in dem Bus geschlafen. Es war auch total gemütlich, also gemütlicher als irgendwie Flixbus hier in Deutschland. Man hat auch total viel Platz. Und dann ist man morgens aufgestanden, aus dem Bus ausgestiegen und war einfach in einer völlig neuen Region. Genau, das war schon sehr, sehr cool und sehr komfortabel.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mathilda 1 ist mir auch noch in Erinnerung, das fand ich auch so schön. Du hattest doch erzählt, dass du hast in Hostels gearbeitet, für Kost und Logis, glaube ich, nicht?
Ja, genau, gleich am Anfang, als ich in Melbourne
Ja, vielleicht
angekommen
erzählst du
bin.
das mal, weil das fand ich auch eine sehr schöne Variante, damit man auch mal die Vielfältigkeit vom Work and Travel hört. Erzähl uns mal, wie du das gemacht hast.
Also ich hatte in Neuseeland noch in einem so einem fancy Restaurant gearbeitet am Hafen und hatte da echt gut verdient. Und deswegen hatte ich dann nicht so den Druck, dass ich jetzt ganz direkt wieder Geld verdienen musste. Und war dann so, ach, dann suche ich mir jetzt erstmal ein Hostel, wo ich unterkommen kann, wo ich erstmal wirklich in Ruhe Melbourne entdecken kann, die Region außenrum. Da gab es auch eine Pinguinkolonie und so. Da bin ich dann mal hingefahren und habe halt so Ausflüge gemacht rund um Melbourne. Das ist im Süden von Australien. Und habe dann einfach mich schon von Neuseeland aus an dieses Hostel gewendet. Es gibt ja so große Hostelketten in ganz Australien und auch in Neuseeland, dass man weiß, ja, dieses Hostel gefällt mir und ich weiß, was mich dann in dem nächsten Hostel in einem anderen Ort erwartet, weil das einfach eine Kette ist. Das ist ganz praktisch. Und da habe ich mich dann bei dem einen Hostel beworben oder ich habe mich bei ein paar, habe ich einfach eine Mail hingeschrieben und gefragt, ob die nicht vielleicht zufällig Unterstützung suchen, weil ich das schon mal gehört hatte, dass das Leute eben machen in solchen Hostels. Und dann habe ich von dem einen Hostel zurückgehört und das war mitten in der Stadt und ich hätte echt viel Geld bezahlt, wenn ich dort für einen Monat hätte wohnen wollen. Und so war ich dann, musste ich mindestens 2 Wochen dort bleiben und am Ende war ich dann fast 4 Wochen da, weil ich super tolle Leute kennengelernt habe. Und dann darf man da halt wohnen und arbeitet 2 Stunden am Tag, macht dann entweder irgendwie die Küche sauber oder hilft Betten beziehen oder irgendwie sowas. Also jetzt keine schlimmen Jobs, eigentlich ganz entspannte Sachen und nach 2 Stunden war man fertig und wusste, wo man nachts schläft.
Australien, da warst du 2 Monate, richtig?
Ja, richtig.
Und war Verdienst besser als in Neuseeland? Wie waren die Lebenshaltungskosten? War das höher als in Neuseeland?
Ja, also es ist, man verdient besser, aber man muss auch mehr für Essen zum Beispiel bezahlen oder für die Unterkunft. Deswegen gibt es viele Leute, die erst in Australien arbeiten und dann wie einen Urlaub in Neuseeland machen oder genau, erstmal vorarbeiten in Australien und dann nach Neuseeland weiterreisen. Aber es ging auch in die andere Richtung ohne Probleme. Ich glaube, Mindestlohn ist da ein bisschen höher eben als in Neuseeland. Genau. Aber also ich bin trotzdem klar gekommen. Also ich hatte jetzt nie dringende Geldsorgen und wenn dann gar war immer der nächste Job so nah, dass man sich da nicht wirklich Sorgen machen musste. Genau.
Mathilda, dann hast du einen Tag gebraucht für Abschiedstränen, weil der Abschied sicherlich so schwer fiel und
Ja,
bist
es war
dann
wirklich
nach
traurig.
Bali. War Bali von dir ein Traum? Weil ich sage immer in Beratungen, gerade du hast ja auch zum Ende gemacht, bevor du nach Deutschland bist zurückgekehrt, erfüllt euch auch nochmal Träume. Wenn ihr so ein paar Träume habt, ob ihr die nun ausgesprochen habt oder nie, Wir haben Mädchen gehabt, die sind in ein tibetisches Mönchskloster nach Thailand gegangen. Wir haben einige, die fliegen dann über Afrika zurück, gehen nochmal in den Krüger Nationalpark, dann wollen sie mit den Rangern nochmal Nashörner beobachten und so weiter. Wir haben welche in Japan, wir haben welche in Singapur. Dort ist ja der Mittagstisch Weltkulturerbe, das wollen sie erleben. Manche sind auf Sri Lanka, nochmal Schildkröten streicheln. Was war dein Traum? Warum Bali? Oute dich bitte.
Also irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe schon ganz lange den Traum gehabt, so nach Südostasien zu reisen. Und wäre ich nicht wirklich aus freien Stücken wieder nach Hause gegangen, um anzufangen zu studieren, weil darauf hatte ich auch Lust, dann hätte ich auch einfach noch ein Jahr dranhängen können, weil ich einfach noch so viel in der Region sehen will und ich musste auch auf jeden Fall irgendwann wieder hin. Aber ich dachte, ich habe jetzt noch Geld übrig und ich will unbedingt Südostasien sehen und dann bin ich halt einfach das kleine bisschen noch geflogen bis nach Indonesien und habe dann da so Inselhopping gemacht. Und ich hatte in Australien einen Schnorcheltrip gemacht ins Great Barrier Reef, in dieses riesige Korallenriff. Und fand es total großartig. Ich habe gemerkt, boah, okay, also Tauchen wäre auf jeden Fall auch noch was für mich. Und in Indonesien ist natürlich auch alles viel, viel billiger. Also ich glaube, ich habe ein Fünftel davon bezahlt, was ich in Australien hätte zahlen müssen, für einen Tauchkurs, den ich dann für eine Woche gemacht habe. Und am Ende hatte ich einen Tauchschein und konnte dann auf den anderen Inseln auch noch tauchen gehen. Und ich habe wirklich, ich habe Haie gesehen, ich habe Schildkröten, riesige Schildkröten gesehen, Delfine, Mondfische, wirklich die coolsten Tiere. Und war ziemlich großartig. Oh, und wir sind auch zu so einer Art Wrack runtergetaucht. Das war auch ziemlich aufregend. Also ja, das war ein großer Teil meiner Indonesien-Zeit und auch einfach so die Bilder, die man von Indonesien und Bali sieht, sind halt einfach unglaublich. Und das musste ich einfach nochmal erleben. Und es hat halt wieder nur so die Lust geweckt in mir, dass ich jetzt noch andere Länder sehen will und noch weiter reisen will.
Wie verarbeitest du deine ganzen Eindrücke, Mathilda? Wahnsinn.
Ach,
Ich freue mich ja für
ja.
jeden jungen Menschen. Ich habe ja noch DDR-Zeit erlebt, aber ich freue mich wirklich für jeden jungen Menschen, wie er das erlebt, weil es ist wunderbar. Und ich sage auch, bereist die Welt, solange ihr noch keine Kinder habt, keine Familien. Meine Söhne sind über 30, die müssen nicht mehr die Welt bereisen. Die haben vieles, ich will nicht sagen alles, dafür ist die Welt zu groß, aber sehr viel gesehen. Und versäumt das bitte nicht. In Bali hast du ja nicht gearbeitet, richtig?
Richtig.
Da bist du mit Ersparten klargekommen.
Absolut. Also da wirklich, ich habe ja schon gesagt, das ist da so viel billiger dort. Also ich glaube, ich habe für ein volles Essen, Vorspeise, Hauptspeise und einen Nachtisch und einen Cocktail, habe ich vielleicht 2 € gezahlt.
Zwei
Also wirklich,
Euro.
es war 2 €. Also wirklich unglaublich. Gerade wenn man auch bereit ist, mal einfach ein bisschen lokales Essen auszuprobieren. Also die haben da ja ganz viel so Fried Rice und Fried Noodles und dann machen sie halt total coole Cocktails und sehr interessantes Essen. Und wenn man da bereit ist, das mal zu probieren, dann sind diese lokalen Sachen meistens auch noch billiger, als wenn man sich einfach wieder irgendeine Pizza oder so bestellt. Aber da kann man wirklich, also es war eine total große Vielfalt an tollem Essen und tollen Orten, die man bereisen konnte und auch die Hotels da. Man kann sich ja leisten, in Hotels zu wohnen. Es war dann auch ein ganz schöner Unterschied von meinen Hostels in Australien rüber in so ein Sterne-Spa-Spa-Hotel in Indonesien. Ja, war ein großer Unterschied, aber war auch nochmal sehr cool zu erleben.
Da hast du einen Monat die Seele baumeln lassen.
Sehr richtig. Und war auch wieder viel unterwegs mit Menschen. Also ich meine, da kann man dann halt wirklich riesige Strandpartys machen und ja, das war sehr, 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 sehr aufregend, sehr, sehr, nochmal sehr andere Feiern, als man so in Australien oder Neuseeland erlebt hat.
Ja, wer Mathilda jetzt sieht, der sieht, dass alles wieder da ist an Bildern, richtig?
Ja.
Mathilda, Resümee. Was hat dir das Jahr gebracht?
Ja, dieses Gefühl, dass man irgendwie, also ich würde schon sagen, dass ich mich in Neuseeland und Australien zu Hause gefühlt habe, obwohl ich da ja nicht wirklich also gelebt habe, war ja nicht mein Zuhause in dem Sinne, aber trotzdem habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich mich irgendwie zu Hause gefühlt habe und dass man sich mit Menschen umgibt, die man toll findet, mit denen man reisen will. Und ja, dieses Gefühl von frei sein und für sich selber sorgen können und Weiß nicht, ich hatte wirklich so Momente, wo ich mir dachte, wo ich so hinterfragt habe, warum studieren wir, warum arbeiten wir, warum sieht unser Leben so aus, wie es aussieht, warum sind wir nicht einfach alle Weltenreisende, warum reisen wir nicht einfach für unser ganzes Leben durch die Welt und entdecken neue Orte? Ja, es ist einfach ein Gefühl, was man erfahren haben muss.
Ja, dass wir uns alle miteinander kennenlernen, dann gibt es vielleicht auch mal keine Kriege. Aber das ist ein anderes Thema. Mathilda 1 hätte ich noch. Es sind wenige Eltern, muss ich dazu sagen. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die, naja, unser Kind hat ja schon ein Highschool-Jahr gemacht, jetzt muss ich endlich mal studieren.
Ja.
Warum sollte man, meine Söhne haben es auch gemacht, nach der 12. Klasse nochmal ein Auslandsjahr machen? Das ist dann nochmal ein anderes Kennenlernen von Menschen, weil gerade in den jungen Jahren ist ja ein Jahr Entwicklung sehr viel. Das Highschool-Jahr ist eben perfekt, wenn man 16, 17 ist, da hat man den Anker Gastfamilie, wo man sich festhalten kann, da hat man nur die Reife, dass man allein mit dem Rucksack durch die Welt zieht, durch das Land zieht. Und mit 12, also nach der 12. Klasse, mit 18, 19, kann man zum ersten Mal wahrscheinlich in sein Leben selbst gestalten. Ist natürlich in der Persönlichkeit gereift, die ein Highschool-Jahr gemacht haben, so und so. Warum empfiehlst du dieses Auslandsjahr nach dem Abitur auch nochmal zu machen? Ich sage auch immer, meine Söhne waren sehr viel im Ausland unterwegs. Sie haben ja auch Erasmus-Studium in Spanien gemacht, Master im Ausland, verschiedene Auslandspraktikas. Und ich habe das dann mal reflektiert im Nachhinein. Und die haben sich immer überlegt, was ist mein nächster Ausbildungsschritt? Ist ja auch nicht so verkehrt, dass man dann auch wirklich mal in den Job arbeitet, wo man richtig Freude und richtig Spaß dran hat. Was meinst du, warum sollte man nach der 12. nochmal so ein Auslandsjahr machen?
Also ich hatte tatsächlich auch Leute um mich rum, die mir gesagt haben, so, boah, okay, aber du bist ja jetzt schon alt genug, um auch mal anzufangen zu studieren, so, was ich halt einfach total blöd fand. Also es kam auch von meinen eigenen Großeltern, wo ich mir dachte, so, ihr hattet nie das Glück, so viel zu reisen, ihr wisst doch gar nicht, wie es ist. Und ich habe es trotzdem gemacht, davon darf man sich auf keinen Fall aufhalten lassen, weil ich meine, das Studium wartet ja auf einen. Wer sagt einem denn, dass man mit Punkt 18 anfangen muss zu studieren? Warum soll man nicht 2 Jahre erstmal noch ein bisschen die Welt sehen? Weil es einem einfach so, so viel gibt. Also wenn man jetzt eine Antwort für die Eltern will, dann kann man sagen, ja, es ist eine total gute Investition in die Zukunft, weil ich kann jetzt Bewerbungen schreiben, ich kann jetzt verschiedene Jobs machen, ich kann jetzt Sprachen besser sprechen und ich kann mich selber besser organisieren. Aber man lernt halt auch einfach abgesehen davon so, so viel über sich selber. Ich wusste auch gar nicht vorher, was ich studieren will später, oder ich war mir zumindest noch nicht ganz sicher. Und diese Zeit zu haben, einfach nochmal in Ruhe in sich zu gehen und außerhalb von dem ganzen Stress zu gucken, ja, will ich überhaupt studieren und was will ich später mal machen? Diese Zeit wird einem einfach gegeben, dadurch, dass man im Ausland ist. So wie ich schon mal gesagt habe, so in seiner eigenen Zeit erwachsen zu werden. Und das hätte mir einfach gefehlt. Also wäre ich von der Schule direkt ins Studium gegangen, dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich wäre irgendwie noch ein Kind und ich weiß nicht, dieses Studium ist eher so eine Struktur, die man auferlegt bekommt. Und man muss einfach mal aus diesen Strukturen, diesen vorgegebenen Strukturen raus. Und das gibt einem halt das Auslandsjahr, weil wirklich niemand einem sagt, was man machen soll. Und man lässt einfach so unterbewusst, aber man lässt sich einfach sich selber leiten und das ist total wichtig, wenn man auch später seinen Lebensweg dann irgendwie geht, dass man sich einfach auf sich selber verlassen kann und sagt, wie, das ist jetzt das Richtige für mich. Und dieses Gefühl zu lernen, das denke ich, kann man am besten im Ausland.
Mir fällt noch eins ein, bevor wir abschließen, sag ganz, weil mir das ist so wichtig, weil davon erzählen alle Rückkehrer. Schildern noch mal kurz deine Eindrücke, dass es auch noch mal die ganzen Zuhörer hören, wie es ist im Ausland, wenn dich keiner kennt. Weil die sagen, das ist ein besonderes Gefühl, weil jeder nimmt dich so, wie du bist. Keiner hat Erwartungen an dich. Du darfst zum ersten Mal in dein Leben du selbst sein. Wie hast du das
Absolut.
wahrgenommen?
Also das kann ich genauso bestätigen. Also das war auch schon im Highschool-Jahr so, dass man so, weiß nicht, dass man plötzlich aus diesen Strukturen raus war, dass Leute einen kannten und Menschen sind auf dich zugekommen und waren so, ja, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich so in deiner Freizeit oder was willst du später mal machen? So Dinge, weiß nicht, über die hat man sich noch nie so Gedanken gemacht, weil man nie so die Zeit hatte, einfach so zu überlegen, ja, Wer bin ich eigentlich und was würde ich eigentlich machen, wenn ich nicht in der Schule wäre? So, keine Ahnung, wo liegen eigentlich meine Interessen wirklich? Warum reise ich eigentlich im Moment? Solche Sachen, da lernt man halt wirklich sehr, sehr viel über sich selbst. Und es ist total befreiend, wenn niemand einen kennt, weil man einfach ausprobieren kann und selber rausfinden kann in der Zeit, wer man selber ist und wo es hingehen soll später mal.
Mathilda, ich vermute mal, alle Zuhörer, die zahlreich uns zuhören, warten ja jetzt ganz gespannt darauf, was du aktuell machst, bevor du deine nächste große Weltreise planst.
Ich bin jetzt in Dresden. Ich studiere internationale Beziehungen. Ich habe mich tatsächlich, also es ist ein Studiengang, der bereitet einen darauf vor, irgendwie international später mal einen Job zu finden. Also auf jeden Fall einfach auf dieses Internationale bereitet es einen vor, weil man drei Sprachen im Studium lernt. Und außerdem lerne ich Recht, Politik und Wirtschaft. Alles in einem Studiengang. Es ist schon anspruchsvoll, aber dieses Jahr Pause hat mir einfach total viel gegeben, hat mir vor allem diese Energie zurückgegeben. Das hätte ich nach der Schule niemals gehabt. Ich habe mich tatsächlich auch aus Indonesien für den Studiengang beworben und hatte mein Bewerbungsgespräch und so weiter im Ausland. So alles ganz schön aufregend, aber es hat geklappt und ich bin reingekommen. Und ja, das mache ich jetzt für die nächsten Jahre. Und da ist auch ein Auslandssemester sowieso vorgegeben, eins oder vielleicht denke ich noch ein zweites dran, wer weiß. Genau. Deswegen, ich denke, das passt wirklich zu diesem Plan, zu dieser Liebe fürs Ausland, dass ich internationale Beziehungen jetzt studiere.
In dem Zusammenhang möchte ich gerne Werbung machen. Du studierst an der TU Dresden, weil das ist mir auch wichtig. Ich habe selbst mal an der TU Dresden studiert zu DDR-Zeiten und das ist auch etwas, was mich antreibt bei Bildungsstock in meinen Beratungen. Meine Professoren haben damals zu uns gesagt, zu uns Studenten, ihr müsst Persönlichkeiten werden, dann werdet ihr euer Leben meistern. Und das ist so ein Eckpfeiler in mein Leben, was ich werde nie vergessen. Und das treibt mich auch an, aus jungen Menschen Wege zu eröffnen, dass sie sich zu Persönlichkeiten entwickeln, so wie du, Mathilda. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, wieder mal mit dir ein Interview zu führen. Hast du noch letzte Worte an deine Zuhörer?
Ja, ich hoffe einfach, dass ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert fühlt und wenn ihr Ängste oder Sorgen habt, dann ist das völlig normal und dann denke ich, wäre es toll, wenn ihr euch an uns wendet und einfach zu uns kommt und wir vielleicht zusammen über diese Ängste sprechen, weil es wirklich einfach was Menschliches ist, aber ich nicht möchte, dass euch das davon abhält, ins Ausland zu gehen, weil ich wirklich jedem Menschen einfach nur wünsche, dass sie diese Erfahrungen mal machen können. Genau, und ich freue mich, Leute kennenzulernen, die vielleicht mal Auslandserfahrungen sammeln wollen.
Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so schön zugehört haben. Mathilda, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Wie gesagt, es war wieder eine Sternstunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Horst. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und ja, macht's gut.